ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der G7-Gipfel im italienischen Bari ist zu Ende mit Zusagen von 50 Milliarden US-Dollar für die Ukraine. In der Schweiz beginnt eine internationale Ukraine-Friedenskonferenz ohne Russland und China. Und in Israel leidet die Wirtschaft, eine Folge des Krieges gegen die Hamas im Gazastreifen. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 15. Juni um 17 Uhr. Wir haben in unserem Podcast heute Morgen schon einmal über den G7-Gipfel in Bari berichtet und dabei Bundeskanzler Scholz gehört, der sich zu den bewilligten Hilfsgeldern in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar geäußert hat. Das ist aber nicht das einzige Ergebnis, das bei dem Gipfel für die Ukraine erzielt wurde. Paul Vorreiter war in Bari. Im Gespräch mit Alexandra Schöffel von BR24 erläutert er, was für die Ukraine sonst noch herausgekommen ist und wirft auch einen Blick auf die heute in der Schweiz beginnende zweitägige internationale Ukraine-Konferenz.
Also es ist schon einiges zusammengekommen hier für die Ukraine. Das Wichtigste ist natürlich der 50 Milliarden Dollar Kredit, auf den sich die G7-Staaten hier geeinigt haben. Da geht es darum, dass von dem russischen Staatsvermögen, das eingefroren ist, überwiegend in der EU, dass man davon die Zinsen verwenden wird für einen 50 Milliarden Dollar Kredit eben. Mit diesem Kredit kann dann die Ukraine weitere Waffen sich besorgen, aber auch die Infrastruktur des Landes am Leben halten und auch den Staat. Das ist eine große Zusage für die Ukraine, denn man versucht mit diesem Paket in einer gewissen Form auch einem US-Präsidenten Trump vorzubeugen. Es ist ein Paket, das er auch nicht wieder umstoßen kann. Und die Ukraine kann auch auf einige weitere Giveaways, wenn man so möchte, gucken. Es wird ein Sicherheitsabkommen geben für die nächsten 10 Jahre zwischen den USA und der Ukraine. Außerdem gibt es noch 2 Hilfspakete, eines aus Japan und eines aus dem Vereinigten Königreich. Da geht es vor allem um die Energieversorgung in der Ukraine und auch humanitäre Hilfe.
Weiterer Schwerpunkt war der drohende Handelsstreit mit China. Hier hat Deutschland ein bisschen gebremst. Wie begründet denn der Kanzler die deutsche Position?
Also grundsätzlich hat Scholz hier versucht, schon deutlich zu machen, dass er eigentlich natürlich auch auf der Linie der anderen G7-Staaten ist. Aber es geht hier vor allem natürlich um die Frage der Wirtschaftssanktionen, beziehungsweise wie scharf geht man zum Beispiel gegen diese wirtschaftliche Schieflage, die man mit China hat, gegen China vor. Da geht es ja vor allem um das große Problem, dass China subventionieren kann, massiv subventioniert seine eigenen Unternehmen, vor allem zum Beispiel die E-Auto-Industrie. Diese E-Autos kommen dann sehr günstig auf westlichen Märkten an und man versucht sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und da kann man natürlich nachvollziehen, dass Deutschland als Automobilindustrieland da doch ein bisschen anderen Blick hat als die anderen G7-Staaten. Jedenfalls hat man sich aber trotzdem jetzt hier auf dem G7 auf einen Passus oder auf eine Linie geeinigt, die China eben schon dafür rügt, dass es eben diese Subventionen macht, dass man eben einen verzerrten Wettbewerb hier habe. Andererseits, und das ist der zweite Aspekt beim Umgang mit China, hat man sich ja eigentlich in der Vergangenheit erhofft, dass China auch mit Blick auf Russland seinen Einfluss geltend macht, mit Russland, mit Moskau spricht, dafür sich einsetzt, dass Russland den Krieg in der Ukraine beendet. Das ist bekanntlich ja nicht passiert. Und man merkt eben auch, dass die eigenen Sanktionen umgangen werden können, weil zum Beispiel Teile, die Russland braucht, gewisse Güter eingesetzt werden können, die dann zwar nicht aus dem Westen mehr geliefert werden, aber dann aus China. Und deshalb hier auch nochmal der Appell an China, dass es eben keine Güter exportieren soll, die Russland für seinen Krieg nutzen kann.
Das war also ein weiterer Schwerpunkt in Bari. Von Süditalien reisen die Staatschefs jetzt weiter zum Vierwaldstätter See. Die Schweiz lädt nämlich ein zum Ukraine-Friedensgipfel. Die Teilnehmerzahl dort ist um einiges größer. Wie steht es um die Erfolgsaussichten?
Also die Erfolgsaussichten sind eher mau. Es hängt vor allem auch damit zusammen, dass tatsächlich viele Staats- und Regierungschefs überhaupt gar nicht da sind. Also es sind mehr als 90 Teilnehmer werden da sein. Einige Länder werden allerdings nicht mal auf Ministerebene vertreten. Brasilien zum Beispiel schickt einfach nur einen Beobachter. Und natürlich Russland wurde nicht eingeladen, aber es ist natürlich liegt auf der Hand, dass zumindest hätte China vielleicht teilnehmen müssen. Auch wird man sich tatsächlich nicht über den Frieden an sich unterhalten können dort vor Ort. Man guckt auf die Lebensmittelsicherheit, auch das Thema Getreideabkommen wird da aufgerufen. Also eher untergeordnete Themen, die aber natürlich auch wichtig sind auf einem Weg zum Frieden.
Paul Vorreiter hat es ja gerade erwähnt, dass China nicht an der Konferenz teilnimmt und das, obwohl die Schweiz und die Ukraine Peking lange umworben haben. Die Enttäuschung war groß, zumal China den größten Einfluss auf Russland haben dürfte. China jedoch rückte in den vergangenen Wochen enger an Russland heran, was China-Experten allerdings nicht verwunderte. Für Peking gäbe es im Moment kaum Gründe, Russland zum Einlenken zu drängen, so die übereinstimmende Meinung. Wie diese Gründe genau aussehen, dazu nun mehr von Florian Kellermann.
Die Ukraine bemüht sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs um gute Beziehungen zu China. Kritik an Peking äußerte sie nur zurückhaltend, obwohl China Russland dabei hilft, westliche Sanktionen zu umgehen. Kiew habe lange gehofft, dass China mäßigend auf Russland einwirke und deshalb letztendlich auch an der Friedenskonferenz in der Schweiz teilnehme, sagt die ukrainische Ostasien-Expertin Natalia Butyrska. China nimmt offiziell eine neutrale Position ein und zeigt sich darauf stolz. Deshalb wäre es eigentlich logisch, dass es an der Konferenz teilnimmt, zumal es einen Vertreter hat, der in friedensbildender Mission in Europa unterwegs ist, Li Wei. Die Absage Chinas hängt also nicht damit zusammen, dass Russland nicht zur Konferenz eingeladen ist, wie aus Peking erklärt wurde. Peking will einfach nicht teilnehmen. China-Expertinnen und Experten zeigten sich allerdings nicht allzu verwundert darüber, dass Peking auf Distanz zu der Veranstaltung in der Schweiz ging. Alexei Chigadaev, der in Leipzig zu China forscht, meint, China tue immer das, was ihm nützt. Eine Teilnahme in der Schweiz bringe Peking wenig, auch keine Pluspunkte im Westen. Und davon abgesehen, wenn wir anfangen zu rechnen, wird ziemlich klar, dass der Krieg günstig ist für China. Russland kann sein Gas und sein Öl fast nur noch nach Indien und China verkaufen. China kann den Preis diktieren. Chinas Produkte dominieren umgekehrt auch den russischen Markt. Es kann dort Autos und Mobiltelefone verkaufen. Zudem kann China seine eigene geopolitische Position stärken, wenn es selbstständig agiert. Dem dient ein sogenannter chinesischer Friedensplan. Er sieht vor, den Krieg mit dem aktuellen Frontverlauf einzufrieren. Timur Umarov von der Denkfabrik Carnegie Zentrum in Berlin. China ist nicht davon ausgegangen, dass sein Plan wirklich zu Frieden in der Ukraine führen könnte. Peking wollte mit ihm vielmehr demonstrieren, dass es neutral ist und bei der Beilegung des Kriegs in der Ukraine eine Rolle spielen will. Diese Ziele hat China auch erreicht. Den Anspruch, hier die Stimme des sogenannten globalen Südens zu vertreten, bekräftigte China in den vergangenen Wochen. Zuletzt machte das chinesische Außenministerium in Peking sogar bekannt, eine eigene Friedenskonferenz zu planen.
Werfen wir noch einen Blick auf den Krieg im Gazastreifen. Die Versorgung der Bevölkerung im Westjordanland wird seit längerem als katastrophal bezeichnet. Nun spricht die Weltgesundheitsorganisation WHO von einer eskalierenden Krise der Gesundheitsversorgung im von Israel besetzten Gebiet. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Krieg im Gazastreifen ist auch im Westjordanland die Gewalt eskaliert. Laut WHO sind seitdem 521 Palästinenser getötet worden, darunter 126 Kinder. Über 5000 wurden verletzt. Die Organisation ruft alarmiert zum sofortigen Schutz von Zivilisten und der Gesundheitsversorgung im Westjordanland auf. Bisher galt Israel als die Start-up-Nation, vor allem im Hightech-Sektor. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen hat sich das grundlegend geändert. Ausländische Investoren scheuen sich mittlerweile, in Israel zu investieren. Der Grund liegt allerdings nicht alleine am Krieg. Die Regierung Netanyahu mit rechtsextremen und ultrareligiösen Partnern hat bereits viel Vertrauen verspielt. Jan-Christoph Kitzler hat mit Experten über die gegenwärtige Situation und die Hoffnungen auf die Zeit nach Ende des Krieges dort gesprochen.
Der Krieg im Gazastreifen hat Israels Wirtschaft schwer getroffen, zum Beispiel den Bausektor oder auch die Landwirtschaft, wo viele Arbeitskräfte fehlen. Besonders wichtig aber ist der Hightech-Sektor in dem Land, das sich selbst als Start-up-Nation versteht. Dieser Bereich steht für 16% aller Arbeitskräfte in Israel, für fast die Hälfte der Exporte und für rund ein Drittel der Einkommensteuereinnahmen. Und auch Hightech ist in der Krise, sagt Asaf Patir, Chefökonom des Tel Aviver Thinktanks RISE.
The big question is whether this war and the instability.
Die große Frage ist, ob der Krieg und die Instabilität durch den Krieg in Kombination mit der politischen Instabilität im letzten Jahr in Israel einen langfristigen Effekt haben. Im Sinne, dass Investoren Israel für einen riskanteren Ort für Investments halten, das haben wir in den letzten 20 Jahren nicht gesehen. Tatsächlich sind die Investitionen in Israels Hightech-Sektor deutlich eingebrochen. In den ersten 6 Monaten kam 31% weniger Investitionskapital nach Israel im Vergleich zum halben Jahr vor dem Krieg. Asaf Patir verweist zwar darauf, dass Investitionen in den Hightech-Sektor weltweit abgenommen haben, aber in Israel besonders stark. Und dieser Trend hat schon vor dem Krieg begonnen, mit dem Antritt der Regierung unter Benjamin Netanyahu Ende 2022. Mit seinen rechtsextremen und ultrareligiösen Koalitionspartnern hat er einen Umbau des Justizsystems vorangetrieben, das Land tiefer gespalten und für viel Instabilität gesorgt, sagen Beobachter. Und der Gaza-Krieg hat noch einmal Spuren hinterlassen, zum Beispiel auch, weil 15% der Arbeitskräfte im Hightech-Sektor zeitweise als Reservisten eingezogen waren. Und dann musste Benjamin Netanyahu auch noch erklären, warum Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Israels herabgestuft haben. Seine Antwort, die er schon vor Wochen gab, klang wie Pfeifen im Walde. Die Makrodaten Israels sind sehr gut, wenn man bedenkt, dass dieses Land im Krieg ist, sogar sehr, sehr gut. Die Herabsenkung der Kreditwürdigkeit erfolgte in erster Linie, weil wir uns im Krieg befinden. Wenn der Krieg zu Ende ist, nachdem wir gewonnen haben, wird die Kreditwürdigkeit sofort wieder hochgestuft. Ich bin bereit, diesbezüglich eine Wette einzugehen. Asaf Patir, der Ökonom, will diese Wette nicht eingehen. Er will zwar auch nicht alles schwarz malen, aber er sorgt sich dennoch um die Zukunft. Es gibt 2 Optionen. Eine ist, dass dieser Krieg endet, die Dinge sich wieder auf das Niveau der letzten 20 Jahre entwickeln, oder wir sehen, dass Investoren anfangen, besorgt zu sein über die Lage in Israel. Und vielleicht machen sie sich auch Sorgen um die Zukunft der israelischen Gesellschaft, ob Israel als Gesellschaft weiter liberal ist und an der Wissenschaft orientiert. Dabei hängt Israels Hightech-Sektor am Tropf der Investoren. Asaf Patir sagt, dass fast die Hälfte des Kapitals für Forschung und Entwicklung in Israel aus dem Ausland kommt. Damit ist der Hightech-Sektor im internationalen Vergleich sehr stark abhängig von Ausländern. Geld. Wirtschaftsexperten wie Asaf Patir glauben daran, dass sich Israels Wirtschaft wieder erholen kann, wenn der Krieg vorbei ist. Er hat aber Zweifel, ob die amtierende Regierung auch die richtigen Entscheidungen trifft.
What I am worried about is whether the government.
Ich sorge mich, ob die Regierung die politischen Fähigkeiten hat, verantwortungsvoll zu handeln. Ökonomisch bekommt man das hin. Politisch hat diese Regierung nicht gezeigt, dass sie fiskalisch verantwortungsvoll ist. Prognosen, wie sich Israels Wirtschaft entwickelt, sind schwer. Das liegt daran, dass unklar ist, wie lange die Regierung von Benjamin Netanyahu noch im Amt bleiben kann. Das liegt an einem drohenden Krieg im Norden des Landes gegen die Hisbollah und auch daran, dass bisher noch kein Ende des Krieges im Gazastreifen in Sicht ist.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.